Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Das haben doch nur junge Mädchen. Anorexie bei älteren Frauen von Eva Förster.
Anno was?
Vielen Menschen geht das durch den Kopf oder von den Lippen, wenn sie das Wort Anorexie hören. Oder sie ist eine Anorektikerin. Klar habe ich immer wieder von Magersucht gehört und gelesen. Von mehrheitlich jungen Mädchen, die sich fast zu Tode hungern, die sich dick finden, selbst wenn nichts mehr an ihnen dran ist. Aber dass auch erwachsene Frauen magersüchtig sind oder werden können und dass ihre Zahl zunimmt, das habe ich nicht gewusst.
Wenn eine Magersucht nach dem 25. Lebensjahr entsteht, wird von einer Spätanorexie gesprochen. Auslöser können schwere Krisen im Leben, der veränderte Körper nach der Geburt eines Kindes, jahrelange Diäten oder die Angst vor dem Älterwerden sein.
Genaue Zahlen dazu finde ich nicht. Auch wenn es in einer Ausgabe der Apothekenumschau von August 2020 heißt,
laut Hochrechnungen der Barmer Krankenkasse waren im Jahr 2016 insgesamt rund 93 Personen in Deutschland wegen einer Anorexia nervosa in Behandlung. 93% von ihnen waren weiblich und fast jede dritte älter als 40 Jahre. Denn Magersucht ist längst keine Pubertätskrankheit mehr. Allein für den Zeitraum von 2011 bis 2016 verzeichnet die Kasse bei den über 40-Jährigen eine Zunahme der Diagnosen um 19%.
Ich fange an, mich immer mehr in dieses Thema einzulesen. Denn bevor ich Betroffene befrage, will ich verstehen, was eine Anorexie ausmacht.
Typisch für eine Magersucht ist ein starker Gewichtsverlust oder anhaltendes Untergewicht. Betroffene haben Angst davor, zuzunehmen oder zu dick zu sein. Daher schränken sie ihre Nahrungsaufnahme ein und nehmen immer weiter ab. Obwohl sie auffallend dünn sind, empfinden sie sich selbst als unförmig und dick.
Lese ich auf der Seite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Warum aber ist das so? Was machen Menschen, die an Magersucht erkrankt sind, mit ihrem Hungergefühl? Verlieren sie das? Und sind die älteren Frauen früher schon krank gewesen? Nehmen sie ihre Krankheit aus der Jugendzeit mit? Es wird Zeit, dass ich Menschen suche, die mir zu dem Thema etwas sagen können. Ich lerne schnell. Magersucht ist, wie viele psychische Erkrankungen auch, mit Scham behaftet. Vor allem dann, wenn man erwachsen ist, wenn man das Leben dem Klischee nach im Griff haben soll.
Zunächst begann es mit einer Diät, als ich 13 war. Ich hatte mich in meinem Körper immer schon unwohl gefühlt. Ich nahm sehr stark ab und konnte das Abnehmen nicht mehr steuern. Meine Eltern haben dann klare Vorgaben gemacht, wie ich essen soll. Ich habe rasch wieder zugenommen, aber das Gefühl für Hunger und Sättigung völlig verloren. Ich konnte mit dem Essen nicht mehr aufhören und habe aus Angst vor weiterer Gewichtszunahme angefangen zu erbrechen.
Auch das ein Zitat von der Homepage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Offensichtlich kann es sein, dass die Übergänge zwischen den Essstörungen fließend sind. Also, dass auf eine Magersucht eine Binge-Eating-Störung oder Bulimie folgt.
Das Hauptsymptom einer Bulimie sind regelmäßige Essanfälle. Bei so einem Anfall essen Betroffene innerhalb kurzer Zeit deutlich mehr als die meisten Menschen in einer vergleichbaren Situation. Aus Angst vor einer Gewichtszunahme führen Patientinnen und Patienten Erbrechen herbei oder nutzen Medikamente wie Appetitzügler, Abführmittel oder entwässernde Stoffe. Menschen mit einer Binge-Eating-Störung leiden unter immer wiederkehrenden Essanfällen. Sie nehmen innerhalb kurzer Zeit große Nahrungsmengen zu sich und haben das Gefühl, die Kontrolle über ihr Essverhalten zu verlieren. Bulimie und vor allem Binge-Eating-Störung beginnen meist etwas später als die Magersucht, also vorwiegend im späteren Jugendalter und jungen Erwachsenenalter.
Ich habe schon einige Bücher bestellt. Das erste, das ich in den Händen halte, ist von Lea Gehrige geschrieben. Ich habe die 32-jährige Berlinerin in einem Fernsehinterview gesehen und dort erfahren, dass sie in der Selbsthilfe tätig ist. Ihr Buch heißt Ana Dismissed. Also Ana von Anorexie und Dismissed wie weggehen lassen. Aber Ana im Buchtitel ist auch eine Anspielung auf die sogenannten Pro-Ana-Seiten im Internet. die Scharen von Mädchen und Frauen anziehen und die nahezu sektenhaft religiös Anna verehren. Anna, die hier eine fiktive Person ist, schreibt ihren Jüngerinnen Briefe. Und sie gibt toxische Tipps wie:
Ist doch Watte, Mompelchen.
Diese Seiten gehören eindeutig auf den Index. Ich lese auf der Seite des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend:
Das Gefährliche an den Pro-Ana-Foren liegt in den schon fast konspirativen Zügen, in dem Eingebundensein in eine Gemeinschaft, die als Stütze erlebt wird, aber letztlich krankheitserhaltend ist.
Während ich mich riesig über die Zusage von Lea Gericke für ein Interview freue, habe ich auf meine vielen Mails mit der Bitte um ein Interview von den niedergelassenen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten noch keine Antwort bekommen. Ich frage mich langsam, wieso, und beschließe, später nachzufragen, woher dieses Zögern oder gar die Ablehnung des Themas kommen könnte. Im Jahr 1873 bekam diese Krankheit, die mit wunderlicher Appetitlosigkeit einhergehen sollte, den Namen Anorexia nervosa. Und schon wird eine meiner Fragen teilweise beantwortet. Mit dem psychisch bedingten Appetitmangel kommt man der Sache, ob die Betroffenen keinen Hunger haben, schon näher. Wahrscheinlich haben die Erkrankten, egal welchen Alters und Geschlechtes, sehr wohl Appetit. Aber irgendetwas anderes stimmt nicht in ihrem Leben, in ihrer Psyche. Es geht ihnen vielleicht wie dem Hungerkünstler in Franz Kafkas gleichnamiger Erzählung, denke ich.
Vielleicht war er gar nicht vom Hungern so sehr abgemagert, sondern er war nur so abgemagert aus Unzufriedenheit mit sich selbst.
Einst gab es das Schauhungern des fahrenden Volkes. Es lebten hungernde Mystikerinnen, die vor lauter Verzicht Visionen hatten. Das Hungern übt auf jeden Fall eine Faszination aus, die heute in der Gestalt von Diätwahn, Germany's Next Topmodels und fast schon dürren Hollywood-Schauspielerinnen und Instagram-Stars daherkommt. An einem schönen Sommermorgen treffe ich meine erste Interviewpartnerin Lea Gericke. Sie selbst war mehr als 12 Jahre magersüchtig, wog in ihrer schlimmsten Zeit noch 27 Kilogramm, wurde per Magensonde ernährt und hat jetzt das Riesenabenteuer begonnen, anderen zu helfen, die mit Nahrung Probleme haben.
Im Grunde ist eine Essstörung, eine Anorexie, ein Suizid auf Raten. Wenn dich die komplette Thematik, die dort Leben heißt, überfordert, dann ist es vielleicht nicht der Entschluss zu sagen, okay, wo ist die nächste Brücke, sondern vielleicht eher so ein Gefühl, was aus dem Unterbewusstsein kommt. Und für mich kommt eine Essstörung definitiv aus dem Unterbewusstsein, die da lautet, irgendwie bist du dem Leben nicht gewachsen. So.
In der Tat ist die Anorexie die psychische Erkrankung mit der höchsten Mortalitätsrate. Auch weil Depressionen und Zwänge oft gleichzeitig mit der Essstörung auftreten. Menschen mit Magersucht haben ein 18-fach höheres Risiko, sich das Leben zu nehmen. Lea Gericke erklärt mir, was hinter ihrer Erkrankung stand.
Also ich habe mich nie so wirklich wohlgefühlt in mir. Was ich in meiner Kindheit, Jugend auf meinen Körper projiziert habe, was ich aber jetzt ganz gut einordnen kann, was einfach mein Inneres betrifft oder betraf. Ich war mir nie so wirklich sicher meiner Person.
In dieser Situation gab der damals 12-Jährigen eines halt.
Diese Gewissheit, okay, wenn ich nichts esse, dann ist zumindest da Ruhe. So, ne? Also wenn ich nichts esse, dann bin ich auf der sicheren Seite.
Aber dann passierte etwas, was viele Betroffene kennen. Lea Gericke entglitt das Ganze. Die Magersucht übernahm die Macht und gab sie nicht mehr so leicht aus der Hand.
Dieses tägliche Justieren über Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte, was esse ich, wie viel esse ich, wann esse ich überhaupt, vor wem esse ich, kann ich das essen? Und das ist einfach, das ist kein Wunder, dass die Lebensfreude und die Lebensenergie und das kein Wunder, dass das einfach ausstirbt in dir.
Das Zunehmen entweder im Krankenhaus, auf einer Kur oder während einer ambulanten Psychotherapie, birgt nicht nur die Tücke, dass sich die Erkrankten dann zu dick fühlen, da sie eine Störung in der Körperwahrnehmung haben, sondern es hat seelische Auswirkungen.
Wenn du Gewicht zunimmst, dann sind da plötzlich Gefühle, die du über Jahre einfach immer weggehungert hast. Gefühle von Selbstzweifel, Gefühle von Mensch, jetzt was machst du mit den anderen, jetzt gehst du den anderen auf den Keks. Also du hast halt nicht mehr diesen Krank-Label so. Und unter anderem das macht den Heilungsweg so schwer.
Ich lese gefesselt das Standardwerk über Magersucht, das bereits in den 1980er Jahren erschienen ist. Der goldene Käfig, das Rätsel der Magersucht, heißt es und wurde von Hilde Bruch geschrieben.
Viele der alarmierenden Symptome wie Ich-Spaltung, Depersonalisierung, schwere Ich-Defekte stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Hungern selbst. Erst wenn die schlimmsten Auswirkungen der Unterernährung gemildert sind, lässt sich eine sinnvolle psychiatrische Einschätzung und Bewertung vornehmen.
Eine Magersucht hat in der Öffentlichkeit vor allem das Bild des jungen Mädchens. Die meisten wachsen dann da raus. Es gibt allerdings auch die Fälle, die einfach seit sie 13, 14, 15 sind oder noch früher magersüchtig sind. Man sieht sie nicht allzu oft, weil so alt werden Menschen mit so einer schweren Erkrankung meistens nicht.
Auch mit dem scannenden Blick, den ich mir mittlerweile angewöhnt habe, erfasse ich keine älteren Frauen, die, wie man so sagt, unnormal dünn sind. Aber es gibt sie.
Ich habe so eine Begegnung einmal in einer der Kliniken gemacht und das hat mich wirklich sehr abgeschreckt. Aber bei dieser Frau war es ja weniger dieser körperliche Verfall, sondern eben auch dieses, da ging gar nichts. So, da ging wirklich nichts in ihrem Kopf. So. Und das war so einfach nur krank. Da hat wirklich die Essstörung die Persönlichkeit vollkommen ausgelöst.
Es sind krasse Aussagen, dass die meisten der Magersüchtigen ja nicht sehr alt werden oder dass sich die Persönlichkeit nach und nach verändert. Aber der Blick in die Fachbücher bestätigt, dass die Erkrankung das Gehirn schrumpfen lässt und die Konzentrations- und Merkfähigkeit massiv einschränkt. Auch die Emotionen werden flacher durch die Anorexie, lese ich. Nichts spüren müssen, das scheint neben der Euphorie, die durch das Hungern ausgelöst werden kann, ein Hauptziel vieler Mädchen und Jungen, Frauen und Männer zu sein. Lea Gericke hat inzwischen viele Selbsthilfegruppen gegründet. Alle unter dem Dachverband SEKIS, einer Selbsthilfe-, Kontakt- und Informationsstelle und in Zusammenarbeit mit der AOK Nord. Wie viele ältere Magersüchtige trifft sie in den Gruppen?
Vielleicht eine auf 10 könnte gut hinkommen. Und dann in den Angehörigengruppen. Wir haben eine Tochter einer an Anorexie Erkrankten. Wir haben eine Schwester an einer Anorexie Erkrankten. Und die beiden sind auch schon über 50.
Vielleicht gibt es einen Grund dafür, dass die älteren Erkrankten nicht so sichtbar sind oder es erst langsam werden.
Es gibt wenig Ansprechpartner für länger Erkrankte, beziehungsweise fühlen sich Menschen mit diesem Krankheitsbild halt auch einfach irgendwann nicht mehr angesprochen so von den Angeboten. Das habe ja selbst ich erlebt und damals war ich Mitte 20, so nach 10, 12 Jahren wurde ich auch einfach abgeschrieben. So wirklich Chancen gibt dir eigentlich kaum einer mehr.
Ein Thema, das mir auch später im Verlauf der Recherche wiederholt begegnen wird, ist das der beruflichen Laufbahn der an Magersucht erkrankten Menschen.
Es ist auch kein Geheimnis, dass viele ältere Betroffene dann halt auch einfach keine Karriere haben, nichts. Also wenn du einfach den ganzen Tag damit beschäftigt bist, wie kommst du hier irgendwie mit dem Essen klar? Dann bleibt halt wenig Kapazität für die Lebensplanung.
Ganz anders verhält es sich allerdings mit der Lebensplanung der 40-jährigen Anke Herrmann. Sie ist gut organisiert und bekommt Beruf, Familie, Haushalt und ihren Sport unter einen Hut. Sie ist schon länger an Magersucht erkrankt. Anke Herrmann arbeitet bei der Bundespolizei. Sie hat 2 Kinder. Dass sie schwanger werden konnte, erscheint mir wie ein Wunder, denn oft geht starkes Untergewicht mit dem Ausbleiben der Menstruation einher. Anke Herrmann erzählt mir etwas, das meinen Blick auf ein ganz neues Thema lenkt.
Der ausschlaggebende Punkt war, dass mein Papa, als ich dann am Wochenende mal nach Hause gefahren bin, der hat dann gesagt, er möchte mich nicht mehr sehen, weil er es nicht mehr erträgt. Und da habe ich dann gedacht, ey, was jetzt? Also ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ne? Also ich habe im Badezimmer gestanden, ich habe geheult, weil ich gesagt habe, was ist mit meinem Papa los? Also ich habe das. Und da habe ich mich das erste Mal im Spiegel gesehen, wie mich die anderen Leute dann sehen. Also wirklich wie eine alte, verschrumpelte Hexe. Da wurde mir bewusst, dass ich krank bin.
Während Anke erzählt, frage ich mich, ob es sehr viele neu erkrankte ältere Frauen gibt oder ob bei vielen die Essstörung, die sie vor oder während der Pubertät gehabt haben, wieder aufflammt.
Letztes Jahr, Juli, August, da ist ja mein Gewicht wieder so um die 50 Kilo bloß noch gewesen. Und da habe ich das erste Mal, aber nur weil mein Mann immer, der hat ja immer gesagt, du bist krank, du musst was machen, du brauchst Klinik, tu was, ne? Ich bin da und das ist nicht normal. Und der hat sich immer Sorgen gemacht. Und da war das erste Mal, dass ich gedacht habe, stimmt, also eigentlich, ich glaube, alleine ohne Hilfe, du kriegst es einfach nicht hin, du machst dir was vor. Also du, klar isst du, aber nicht normal. Klar hältst du deinen Körper irgendwie am Laufen, aber wer weiß wie lange. Also ne, mir fehlen ja einfach alle Nährstoffe, alles, was es so gibt, sag ich mal, das hat ja mein Körper nicht. Da war ich das erste Mal, dass ich was für mich getan habe und in so eine Klinik gefahren bin.
Ob Vater oder Ehemann, ob Kind oder Großmutter, wie bei anderen psychisch Kranken sind es auch die Angehörigen, die leiden. Wie lange sie den Druck aushalten, sieht man an Ankes Familie.
Ich koche, ich backe für mein Leben gerne, super gerne. Auch alles hier öko, gesund mit Körnern und allem, Brot backen. Aber ich selber gönne es mir nicht. Also ich mache es für alle anderen. Ich bin immer froh und freue mich, wenn es allen anderen gut geht. Aber Mahlzeiten zusammen, ich sitze mich mit hin, ja, aber das war es dann auch. Ist natürlich schade, auch echt extrem anstrengend für die Familie. Schwieriger ist es für die Kinder. Was denken die denn? Warum ich es nicht mache, also kommen ja auch so Fragen und Sorgen. Ne? Gerade mein Großer, der macht sich ja auch schon Sorgen. Der kriegt das ja auch alles schon hautnah mit und freut sich über jedes Gramm jetzt. Oh, Mama hat wieder zugenommen, ne? Da freut er sich, ne? Wenn er sieht, der Lebensmut kommt wieder zurück und so.
Erst in einer Klinik lernte Anke Herrmann, dass ihre Krankheit tiefere Ursachen und auch Begleiterkrankungen hat.
Weil ich gemerkt habe, ey, ich bin ja auch noch da. Also mich gibt's, also ich kann mich fühlen, ich bin da. Ich habe mich selber nur nie gesehen, ich habe immer nur die anderen gesehen. Das Wort Bedürfnis, das war für mich gar nicht da. Ja, und das habe ich da eben erst mal kennengelernt auf der Kur und eben auch bescheinigt bekommen, dass ich von Depressionen und Zwängen belastetes Leben habe.
Viele Magersüchtige ziehen sich sozial zurück. Sie sind ohne Elan oder einfach kraftlos. Ein Body-Mass-Index, ein BMI von unter 17,5 gilt bislang als ein Symptom der Magersucht. Viele aber erreichen nicht einmal den. Und das hat Folgen.
Blutarmut, Ausbleiben der Regelblutung, Osteoporose, trockene Haut, brüchige Nägel, Haarausfall, Frieren, Herzrhythmusstörungen, Verdauungsprobleme, Kreislaufprobleme.
Hilde Bruch stellt in ihrem Buch klar, das Grundproblem der Anorexie liegt in der Familie. Es sind oft sehr gut gestellte Familien, aus denen magersüchtige Kinder hervorgehen. Ehrgeizige Väter, aufopferungsvolle Mütter, bildungsorientiert, verwöhnend, aber eben auch stark leistungsorientiert. In diesen Familien wird nicht offen über Probleme gesprochen. Es gibt eher manipulatives, dysfunktionales Verhalten als eine Streitkultur, heißt es in Der goldene Käfig von 1982.
In der Lebensgeschichte von Magersüchtigen entdeckt man mit großer Regelmäßigkeit, dass vom Kind ausgehende Hinweise nicht anerkannt oder bestätigt worden sind. In solchen Familien werden Wachstum und Entwicklung als Leistungen der Eltern, nicht des Kindes verstanden.
Müssen also auch Eltern in Therapie, wenn eins ihrer Kinder an Magersucht erkrankt? Ich treffe Silvia Beck und Manfred Jannicke im NHW, einem freien Träger der Jugendhilfe und des Kinderschutzes, der auch Wohngemeinschaften unterhält. Silvia Beck ist seit der Gründung in den 80er Jahren bei dem Beratungszentrum bei Essstörungen e.V. Dick und Dünn maßgeblich tätig. Manfred Jannicke ist bei NHW Geschäftsführer. Mich interessiert das Elternthema, das bei Hilde Bruch so eine dominante Rolle spielt. Trifft das auch noch auf ältere Erkrankte zu?
Wir haben ja auch Erwachsene, die zu uns kommen und lange Zeit schon essgestört sind. Und wenn ich das dann anspreche, was ist denn mit ihren Eltern und so, das wird gar nicht verstanden, dass die immer noch wirken. Die wirken auch noch, wenn ich 50 bin und wenn sie noch leben, auch wenn sie nicht mehr leben. Das soziale Umfeld, auch einschließlich der Eltern, wenn sie dann noch leben, sollten einbezogen werden, auch bei Erwachsenen. Das finde ich ganz wichtig. Viele denken, das muss man bloß bei den Kindern machen, das ist Quatsch.
Mir fällt dazu ein Interview mit der Hollywood-Schauspielerin Keira Knightley ein, dieser sehr dünnen, androgyn wirkenden Frau, in dem sie gefragt wird, sind Sie magersüchtig? Nein, antwortet sie geduldig, sie könne essen, was sie wolle, und das seien halt ihre Gene. Ich lese weiter und lerne, dass aber ihre Großmutter und ihre Urgroßmutter magersüchtig waren. Auch das steckt also in ihren Genen, sagt Manfred Jannicke.
Ja, wir haben nicht so selten junge Frauen, die bis zum 25. Lebensjahr etwa, wo wir dann über die Arbeit mit der Familie aber erfahren, dass bereits die Mutter und sogar die Großelterngeneration bereits von Essstörungen betroffen gewesen ist. Man spricht ja da von einer familiären Vererbung, das ist ja so eine als Opfererbung über familiäre Strukturen und Verhalten und Kommunikation vor allem. Daher wissen wir, dass es eine ganz große Zahl von erwachsenen Frauen geben muss, die mit einer Essstörung in ihrem aktuellen Leben umgehen müssen. Das war der Ausgang, weshalb ich eigentlich losgegangen bin und gesagt habe, wir wollen eigentlich so eine Wohnform oder ein anderes angemessenes Betreuungsangebot auch für erwachsene Frauen anbieten.
Manfred Jannicke versuchte von 2008 bis 2012 eine Wohneinrichtung für ältere Erkrankte zu gründen. Zunächst war er sogar bis zur Gesundheitssenatorin vorgedrungen und alles lief gut. Dann ging es mit der speziellen Berliner Zuständigkeitsverteilung finanzieller Lasten von der Landesebene zurück zu den Bezirken und so weiter. Irgendwann gab er zähneknirschend auf. Jetzt ist er wieder an der Gründung eines niedrigschwelligen Hilfsprojektes dran, explizit für ältere Erkrankte. Ich frage Manfred Jannicke, warum, denkt er, erkranken Frauen jenseits der Pubertät an Anorexie?
Also speziell im höheren Lebensalter ist es ja dann so, dass Lebenskrisen das antriggern. Da ist der Partner gestorben, da ist eine große Lebenskrise, da ist vielleicht eine Trennung, da ist ein traumatisches Ereignis wie ein Unfall oder irgendwie sowas in der Richtung. Und dann wird das alte Verhalten wieder wach, was in der Kindheit oder Jugend erworben wurde, die Essstörung, meistens ist es so, oder aufgrund von irgendwelchen Umständen erworben werden musste. Ich denke jetzt mal an die Nachkriegsgeneration.
Das klingt einleuchtend. Aber warum habe ich bisher keine Rückmeldung von niedergelassenen Therapeutinnen oder Therapeuten bekommen, obwohl ich seit Monaten Anfragen verschicke? Gibt es irgendein Stigma der Erkrankung oder gar der Erkrankten, über das die Fachleute nicht gerne reden?
In einer solchen Einrichtung etwa, wie der Zwiebel in Berlin, die sehr bekannt sind, sehr engagiert sind. Aber da gibt es aus der Gruppierung von Menschen mit einer Essstörung und anderen psychischen Erkrankungen das Problem, dass die eine Essstörung haben, erstens im Alltag wahnsinnig stören, weil alle anderen müssen auf sie Rücksicht nehmen ein Stück weit und andererseits auch wahnsinnig nerven.
Die sind sehr klug und diskutieren alles und sind sehr in der Kopfebene und machen nicht einfach alles mit. Das ist für die anderen schwierig. Außerdem haben sie häufig ausgeprägte Kontrollvorstellungen, also fast schon Zwänge, und beobachten sich andauernd oder die anderen andauernd. Und das führt natürlich unweigerlich zu Konflikten.
Nach dem Gespräch mit Silvia Beck und Manfred Jannicke fahre ich nach Hause und schaue in Internetforen, ob es dort ältere Erkrankte gibt, die sich äußern. Und tatsächlich, nach längerer Suche werde ich fündig.
Hallo ihr Lieben. Also, ich bin 54 und habe seit etwa 30 Jahren chronische Magersucht. Atypisch. Das heißt, ich habe magersüchtige Phasen und dazwischen lange Zeiten, in denen ich Normalgewicht habe. Das heißt aber nicht, dass ich normal esse. Nun habe ich seit circa 1,5 Jahren eine sehr intensive Phase. So niedrig war ich noch nie. Bin 1,65 groß und wiege derzeit zwischen 43 und 44 Kilo.
Heißt es auf der Plattform paradisi.de.
Magersucht mit 51 Jahren. Seit Jahren habe ich mit Depressionen zu kämpfen. Vor 4 Jahren bin ich in die Wechseljahre gekommen, was für mich sehr viele starke Nebenwirkungen mit sich bringt. Davon ist eine meine Essstörung. Es fing vor circa 2 Jahren an. Und seit nun circa einem halben Jahr merke ich zunehmend, dass es nicht so weitergehen kann. Und ich bekomme Angst vor mir.
Sich in der Internetwelt der Essgestörten zu bewegen, ist aufreibend. Ich gerate förmlich in einen Strudel, der mich immer tiefer hineinzieht. Mich zu distanzieren, fällt mir zunehmend schwer. Sissi, die beliebte schöne Kaiserin Österreichs, hatte mit Sicherheit Appetit auf die in ihren Kreisen servierten Köstlichkeiten. Was sie jedoch aß, war eine Orangen-, Ei- oder Milchdiät. Es wird erzählt, dass sie manchmal zu Mittag nur ein gesalzenes, rohes Eiweiß verzehrte. Darüber hinaus hatte sie einen Sportraum, in dem sie Leibesübungen vollführte, und sie ritt ausdauernd. Sissi soll bei 1,72 Meter zeitweise nur 50 Kilogramm gewogen haben. Sie gilt heute als anorektisch. Für meine Sendung fehlt mir immer noch eine Psychotherapeutin oder ein Psychotherapeut, die gezielt Therapien für ältere Magersüchtige anbieten. Sogar meine Familie in Nürnberg hilft mir bei der Suche. Und wir haben Glück.
Wenn jemand noch ein Wasser möchte.
Christiane Waller ist Leiterin der psychosomatischen Station im Klinikum Nord in Nürnberg. Es ist August 2020, als ich ihr und Alexandra Kranzeder gegenüber sitze. Alexandra Kranzeder ist extra aus Ulm angereist, wo sie Oberärztin der Universitätsklinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie ist.
Aus meiner Sicht ist es nicht neu, dass auch ältere Frauen anorektisch erkranken können. Es wird nur häufiger jetzt auch auffällig und man schaut auch gesellschaftlich mehr dahin. Da hat man früher einfach nicht hingeschaut.
Erklärt Christiane Waller.
Je jünger die jungen Mädchen und Frauen sind, desto schlechter auch die Prognose, weil es einfach schon länger und im früheren Alter auftritt. Also je später die Anorexie auftritt, desto günstiger auch. Es gibt Chronifizierung auch von langjährigen Anorexien, wo man dann nicht von Heilung spricht, sondern einfach von chronischer Erkrankung, chronischem Untergewicht bis in das hohe Lebensalter hinein.
Es scheint also doch so zu sein, dass wenige erst im höheren Alter neu an einer Essstörung erkranken, sagt auch Alexandra Kranzeder.
Die Patienten, die ich jetzt erinnere in der Behandlung, die kamen nicht mit der Eintrittskarte, ich habe eine Anorexia nervosa, sondern ich habe eine Nahrungsmittelunverträglichkeit. Ich kann plötzlich diese, jene und solche Nahrungsmittel nicht mehr vertragen. Ich esse immer weniger, weil ich es nicht mehr vertrage. Und in der Behandlung hat sich gezeigt, dass das gar nicht das Problem ist, sondern dass die sehr wohl die Nahrungsmittel vertragen haben, aber damit was anderes kompensiert wurde.
Wie sieht es denn eigentlich mit den Heilungschancen für Magersucht aus? Ich schaue in die Statistik und lerne, ca. 30% der Patientinnen und Patienten gelten nach einer Behandlung als vollständig geheilt. 35% nehmen zu, bleiben aber untergewichtig. Bei etwa 25% bleibt die Krankheit chronisch bestehen und etwa 10% der Erkrankten sterben.
2018 starben deutschlandweit 46 Menschen aufgrund von Essstörungen. Die Zahl ist damit gegenüber dem Vorjahr um rund 40% gesunken. Den traurigen Höchststand der letzten Jahre weist das Jahr 2008 mit 100 Todesopfern aus.
Diese Zahlen finde ich bei statistica.com. Wie viele davon ältere Magersüchtige waren, weiß ich nicht. Die Zahlen dazu fehlen. Anorexia im Alter ist noch ein Nischenthema. Dass sich das ändern muss, weiß auch Lea Gericke. Ab Oktober 2020 bietet sie eine Selbsthilfegruppe gezielt für Menschen ab 40 Jahren an. Ein erster Schritt, ein wichtiger.
Eva Förster über Anorexie bei älteren Frauen. Regie in ihrem Feature hatte Roman Neumann. Es sprachen neben der Autorin Simone Kapst. Für den Ton verantwortlich war Jan Fraune. Redaktion Kim Kindermann.